es ist halt einfach zu viel in dem Moment. Du hörst nur, es ist ein Krebs und dann hörst schon mal die Hälfte fast nicht mehr. Also da fällt einmal alles auf natürlich. Ja, wir sind halt dann da gesessen und ich habe dann gesagt, wie geht das jetzt weiter, was passiert jetzt, ja.
Frühstück mit Bier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier und heute ja ein sehr, sehr spannendes und betreffendes Thema eigentlich.
Ja. Ich folge ihr schon seit langem auf Instagram und bekomme daher alles ja quasi hautnah mit und bin echt interessiert an dem Thema und habe mir gedacht, die Carina, die müssen wir einladen. Carina Draxler, herzlich willkommen bei Frühstück mit Bier. Grüß dich.
Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung.
Carina, ich folge dir schon lange auf Instagram und habe das deshalb mitbekommen. Du hast vor kurzem, unter Anführungszeichen, je nachdem wie man die Zeitspanne rechnet, die Diagnose Brustkrebs bekommen.
Ja, genau, das ist richtig.
Wann war das?
Diesen Jahres im Jänner habe ich leider die Diagnose erhalten und genau.
Und du bist ja noch ziemlich jung, also in unserem Alter, du bist 34, das darf man sagen.
Genau, also ich war zum Zeitpunkt der Diagnose, war ich nur 33 und jetzt bin ich 34 und ja, ist eigentlich noch relativ jung für so eine Diagnose.
Die wichtigste Frage, wie geht's da jetzt?
Jetzt im Moment geht's mir sehr gut, also ich habe jetzt vor einer Woche genau meine letzte Chemotherapie erhalten. Habe jetzt fast 5 Monate Chemotherapie hinter mir und ja, ich würde sagen, es geht bergauf.
Carina, wie ist es, wenn man...
Moment, ganz kurz, ja, wir haben da ein alkoholfreies Bierchen vor uns stehen.
Stimmt, extra vorbereitet.
Das wir jetzt mit dir, solidarisch natürlich, alkoholfrei.
Gösser Naturgold alkoholfrei.
Sehr schön.
Haben wir extra alkoholfrei gecheckt, weil natürlich, das ist glaube ich jedem klar, und darf man jetzt keinen Alkohol trinken.
Genau,
wir stoßen
richtig.
Trotzdem auf einen Schluck an.
Tschüssi. Prost, danke für die Prost. Solidarität.
Gerne, tschüssi.
Ja. Ist ja trotzdem gut, auch
auf
ohne
jeden
Alkohol.
Fall, auf jeden Fall.
Du, super. Vor allem zum Frühstück auch manchmal gar nicht so schlecht.
Stimmt, ja.
Es ist aktuell Zeit. Knapp 10 Uhr, also da passt's auch.
Sollte man öfter machen eigentlich.
Eigentlich, ja.
Carina, wie ist das? Wie kommt man sich denn auf so eine Diagnose überhaupt drauf? Also hast du, wie kann man sich das vorstellen? Fangen wir von vorne an. Mhm. Wenn man die Diagnose kriegt, beziehungsweise wie kriegt man denn so eine Diagnose? Hast du das gespürt und hast du gedacht, hey, da passt was nicht? Oder hast du gedacht, ich gehe zu einer Routine untersuchen und da ist das aufgefallen? Wie war das bei dir?
Also bei mir war es so, dass ich den Knoten, den ich in der Brust habe, selbst getastet habe.
So per Zufall mal,
oder was? Per Zufall eigentlich. Also wenn man so sagen kann, einfach unter der Dusche beim Einseifen fährt man drüber und tastet auf einmal einen Knubbel und weiß, okay, das Ding war vor kurzem noch nicht da und kehrt da nicht hin.
Und es ist gar richtig groß, also es fühlt
sich... Ja, es ist natürlich unterschiedlich, aber bei mir hat man halt gut gespürt, weil er oberflächlicher war. Es kommt darauf an, wo er in der Brust sich befindet, es ist nicht alles tastbar. Genau, und das Wichtigste ist dann eben auch sofort, dass man zum Arzt geht und sich das anschauen lässt und herausfindet, was das ist.
Du bist ja selber Krankenschwester seit vielen Jahren. Hast du dann gleich gewusst, was Sache ist, oder hast du dich dann auch auf Google mal informiert? Oder?
Das Schlimmste, was man machen kann.
Ja, das ist richtig, es ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Ich bin Kinderkrankenschwester, also ich habe jetzt mit der Onkologie selbst nicht so viel zum tun. Natürlich gibt es ein Kinder-Onko auch, aber da habe ich mich schon immer ferngehalten, weil das für mich auch ein sehr belastendes Thema ist und ich gewusst habe, mit Onkologie und Kindern möchte ich auch nicht arbeiten, weil es einfach sehr ein schweres Thema ist. Ich weiß natürlich Sachen als Krankenschwester, würde ich jetzt einmal behaupten, die man sonst vielleicht nicht weiß, wie zum Beispiel, dass die meisten Knoten in der weiblichen Brust einfach zystisch sind oder irgendwelche gutartigen Gewächse.
Es ist ja so, meine Freundin hat auch Knoten in der Brust, die alle gutartig sind, einfach ihr Leben lang schon und die kann man auch ertasten und die haben ja überhaupt kein Problem so gesehen und deswegen ist ja nicht immer gleich alles so schlimm.
Richtig.
Aber manchmal halt schon.
Manchmal eben schon und darum eben nur mal sofort anschauen lassen, weil besser früh als spät, gerade beim Krebs ist halt die Früherkennung sehr wichtig. Und ja, bei mir war es halt dann tatsächlich so, obwohl ich weiß, dass 80% oder mehr Knoten nicht bösartig sind, ich habe sofort ein schlechtes Gefühl gehabt und das ist was eigentlich nicht typisch ist für mich, weil ich eigentlich sehr positiv bin immer. Und ja, dementsprechend bin ich dann sofort am nächsten Tag, es war nämlich abends, da hat man nichts mehr machen können, weil sonst war ich sofort losgedüst. Aber ich bin dann halt am nächsten Tag sofort zum Arzt und habe mir das anschauen lassen.
Und wie ist das? Der Arzt schaut das dann an, Und gibt er dann die Diagnose, du machst die Mammographie und der sagt dann...
Nein, so schnell geht das leider nicht. Also das muss ich auch sagen, dieses Warten ist das Allerschlimmste. Mhm. Ich bin zum Gynäkologen, der hat mich dann überwiesen zum Radiologen. Dort wird dann eben ein Ultraschall gemacht und eine Mammographie. Und er hat gemeint, dass das ein bisschen komisch ausschaut und er würde es lieber biopsieren. Einfach nur zur Sicherheit eben auch. Und ich habe dann natürlich gesagt, passt, machen wir sofort, bevor wir was übersehen. Dann war natürlich Silvester, das war das neue Jahr. Da habe ich dann eine Woche gewartet auf die Biopsie und dann nur eine Woche, bis du das Ergebnis hast. Und genau, also 14 Tage, nachdem ich den Knoten getastet habe, habe ich es dann bestätigt gekriegt, sozusagen, dass das ein Brustkrebs ist, dieser Knoten.
14 Tage voll bangenden Warten über Silvester, über Feiertage, wo man sich entspannen sollte, wo man kann vorstellen kann. Da denkt man wahrscheinlich keinen einzigen Tag nicht an das, oder?
Nein, das ist richtig. Also es war immer präsent, das Thema, seit dem der Knoten da ist, ist es präsent. Aber ja, so habe ich zumindest zu Silvester noch ein paar Gösserbier trinken können. Und ja, genau.
Und wie erhält man dann die Diagnose? Also wie passiert das? Der Arzt ruft dich an und sagt, kommen Sie vorbei? Oder wie kann man sich den Moment vorstellen, in dem man das erfährt?
Ich habe mit meinem Arzt gesprochen und ich habe zu ihm gesagt, ich möchte keinen Telefonanruf haben, ich möchte einen Termin, da möchte ich hinkommen. Er hat ja gesagt, ich darf eine Person mitnehmen natürlich, dass ich nicht alleine dann da bin. Und dann wird drüber gesprochen, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt einen Anruf kriege und er sagt, kommen Sie vorbei oder so, dann höre ich vielleicht was außer und dann bin ich wieder beunruhigt. Also wir haben das so vereinbart, dass ich hingehe zu einem Termin, wo er gewusst hat, er hat das Ergebnis, bin dort mit meinem Partner hingegangen und habe dann dort eben den Befund gekriegt von ihm. Da haben wir uns in ein Zimmer gesetzt und er hat uns das gesagt.
Ja, und dieser Moment, wie er das gesagt hat, hat er dann auch irgendwie, weiß ich nicht, so eine Voraussage getroffen, so und so viel Prozent der Fälle ist passiert das und das.
Sie müssen da ja das ehrlich sagen, oder?
Also natürlich, wenn ich nachfrage, muss ich mir alles sagen und so. Es ist halt einfach zu viel in dem Moment. Du hörst nur, es ist ein Krebs und dann hörst schon mal die Hälfte fast nicht mehr. Also da fällt einmal alles runter natürlich. Ja, wir sind halt dann da gesessen und ich habe dann gesagt, wie geht das jetzt weiter, was passiert jetzt, ja. Und es ist dann auch eben von dieser Radiologie Termin ausgemacht worden für den nächsten Tag im Brustkompetenzzentrum in der Kepler-Uniklinik. Und ja, im Endeffekt habe ich dann da meine Diagnose gehabt und habe aber Befunde gehabt, wo oben steht so und so und so. Habe aber selbst wenig Ahnung noch gehabt, weil ich mich auch nicht wirklich so vorher mit der Onkologie eben beschäftigt habe, was jetzt diese Biopsie, diese Werte, was da rausgekommen sind, bedeuten. Ja. Und ja, das schaust du halt dann nachher an und denkst dann nur, oh je, blöd, blöd gerannt, ja.
Ja, wie, wenn ich so ja, direkt sein darf, beschreib uns nochmal den Moment, wenn du da drin sitzt beim Arzt und die Diagnose kriegst. Fängt man da sofort zum Heulen an und es fällt dann alles ab und man hat gleich Todesangst oder was passiert da auch in dir?
Es war so, dass wir warten haben müssen. Also ich habe um 12 den Termin gehabt, wir sind nicht pünktlich dran gekommen. Du wirst natürlich immer ungeduldiger ja. Und immer nervöser. Mir ist aufgefallen, dass die Dame bei der Rezeption mir nicht in die Augen geschaut hat. Also da habe ich schon ein komisches Gefühl gehabt. Ich habe generell ein komisches Gefühl gehabt, weil die sind sehr freundlich dort. Sie waren auch freundlich, aber sie haben mir halt irgendwie anders angeschaut. Also, oder ist es mir so vorgekommen, ich weiß es nicht. Und wie wir dann aufgerufen worden sind und zum Arzt reingekommen sind, hat der mal 5 Minuten herumgewerkt, dass er einen zweiten Sessel herkriegt. Dann war es mir auch schon wieder eher klar, weil ich mir gedacht habe, ja gut, wenn wir beide sitzen müssen, weiß ich nicht. Wenn es jetzt nicht so schlimm war, war es ja okay, wenn man das im Steh bespricht. Ja, also ich habe damit gerechnet, wie gesagt. Und trotzdem, wenn du es dann hörst, sitzt einmal nur da und bist geschockt. Also wir sind, glaube ich, schon ein paar Tränen runtergerunnen. Ich glaube, die Hand von meinem Partner war dann auch ziemlich zerquetscht.
Das verstehe ich, ja.
Ja, aber der Arzt war sehr einfühlsam. Er hat gesagt, das heißt jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Ende, es geht weiter, wir machen das, wir sehen in einem Jahr, kommen Sie zur Kontrolle, dann ist alles gut. Also der hat mir gut zugeredet, wobei das halt trotzdem da eine da aussieht, du musst jetzt erst einmal mit der Situation abfinden. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann, haben sie nur mal einen Schall gemacht und ein Röntgen. Und ich kann mich erinnern, ich habe so eine Pulsuhr oben. Also mein Puls war unter 50, ich habe einen richtigen Schockzustand gehabt. Also
Wahnsinn.
Das ist, ja, ich habe mir gedacht, eigentlich müsste das total aufgeregt sein und das Herz müsste pumpen und schlagen, aber das war ein richtiger Schockzustand. Und es ist ja jetzt nur, wenn ich bei dem Gebäude vorbeigehe, weil es in der Nähe von mir daheim ist, dann gruselt es mich richtig.
Verfallst noch in so eine Schockstarre?
Ja, ein bisschen.
Ja, das verstehe ich.
Du hast dann gleich Chemotherapie begonnen. Wie schnell rennt da dann gleich das Rad weiter?
Es war zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. Also ich habe zu dem Zeitpunkt dann noch gehofft, wir sind dann heimgegangen. Ah. Ich habe gehofft, okay, Brustkrebs, blöd. Brust ist ein Organ, das man jetzt nicht zum Leben braucht. Schneiden wir weg, passt.
Echt, das waren gleich mal die Gedanken.
Das war so meine Wunschvorstellung oder mein Dings gewesen, wie ich es gern gehabt hätte natürlich. Waren dann eben, wie gesagt, am nächsten Tag im Brustkompetenzzentrum und da habe ich dann eben erfahren, dass ich eine Chemotherapie aufgrund der Werte brauche, die eben rauskommen sind bei der Biopsie. Und da ist mir dann nur mehr alles runtergefallen, weil ich mir gedacht habe, super, also ich habe bis dahin gehofft, dass ich einfach ohne Chemo auskomme und das wird weggeschnitten und ich bin wieder gesund.
Woran liegt es, weil sich der Krebs dann über die Brust hinaus schon ausgebreitet hatte? Oder was?
Nein, das liegt an verschiedenen Faktoren, zum Beispiel welcher Grad das ist, sprich wie schnell teilen sich die Zellen, wie bösartig ist er, also da gibt es verschiedene Stagings und je nachdem, da gibt es einen Wert, der heißt KI67 und wenn der recht hoch ist, dann teilen sich die Zellen schnell und dann ist muss gefährlich. Man auf jeden Fall eine Chemotherapie
und
machen.
Und das war bei dir der Fall, also war sehr aggressiv,
genau.
Schon der Krebs.
Genau.
Aber du hattest trotzdem erst einen Knoten quasi, also genau. Es war noch nicht mehr, was ja auch schon mal gut ist, dass er noch nicht gestreut
Fall.
Hat, weil Krebs
genau.
Kann ja auch immer wieder streuen.
Es sind eben dann sehr viele Untersuchungen gemacht worden natürlich und bis zu dem Zeitpunkt habe ich eben auch nicht gewusst, wie ist er gestreut, also hat er schon gestreut, gibt es Metastasen, genau, und das war dann Gott sei Dank alles negativ und auch die Lymphe schauen gut aus, wobei man das natürlich erst sieht, wenn man es dann histologisch untersucht, aber es schaut dabei alles gut aus und darum immer sofort gehen.
Ja, und wie ist es dann so diese ersten Tage, wo man dann diese ganzen Untersuchungen hat, wo man die meiste Zeit beim Doktor oder im Krankenhaus verbringt, was denkt man da? Hat man da irgendwie gleich so, du bist ein sehr positiver Mensch, aber hat man da gleich so eine Todesangst? Oder sagt man so, entwickelt man gerade in den ersten Tagen so einen Kämpferwillen, dass man sagt, das schaffe ich? Oder wie geht's da? Oder was machst du da für Gefühlswelten durch?
Boah, das ist ein ständiges Auf und Ab, würde ich jetzt einmal sagen. Todesangst, ich weiß nicht, so richtig Todesangst habe ich nicht gehabt. Ich war halt komplett überfordert. Das Gute war, dass ich eben, wie gesagt, ich bin Krankenschwester, ich weiß über Abläufe im Krankenhaus Bescheid, ich weiß, was ein Portacut ist, über den Medikamente verabreicht werden können. Ich kenne mich ein bisschen aus, wie die Abläufe im Hintergrund sind und das hat mir halt schon sehr geholfen. Trotzdem, es ist einfach alles viel zu viel, ein PET-CT, da ein CT, da ein MR und der Kämpferwille war immer da. Natürlich bist du verzweifelt und es wird circa einmal komplett den Boden unter den Füßen weg, aber der Kämpferwille so richtig war dann da, wie ich gehört habe, dass ich keine Metastasen habe und die Lymphe gut ausschauen und das hoffentlich rein auf diesen einen Knoten.
Wenn man da quasi auch dann den Endgegner, den Endboss da steht hat,
genau.
Und man weiß, gegen den kämpft
du
man
weißt,
jetzt.
Du weißt, was ist Sache. Also diese Ungewissheit ist das Allerschlimmste. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist einfach so, ja, du schwebst in der Luft und weißt nicht, wann du runterfällst, so in die Richtung.
Diese Chemotherapie, das ist ja so ein Schreckenswort für viele. Wie kann man sich denn diese Therapie jetzt konkret vorstellen?
Was ist denn das eigentlich genau oder wie läuft denn das ab?
Ja, Chemotherapie, das sind Medikamente, Zytostatika, die verabreicht werden, die schnell teilende Zellen töten. Der Körper besteht unter anderem aus schnell teilenden Zellen, wie zum Beispiel Haare sind schnell teilende Zellen oder die von der Haut, Hautzellen. Und dadurch wird, wenn du diese Medikamente bekommst, die eigenen guten Körperzellen werden mitgeschädigt. Genau. Jetzt mal kurz zur Erklärung.
Und also der Körper unterscheidet nicht zwischen gute und schlechte schnell teilende Zellen, sondern einfach alle schnell teilenden Zellen.
Leider, ja, genau. Und man kennt es natürlich aus den Filmen so, Chemopatient, ganz dünn, keine Haare und immer schlecht, immer übel, immer am Übergeben, liegt nur herum. Und so hat mir das ehrlich gesagt auch vorgestellt, weil ich ja keine Bekannten oder Verwandten habe, Gott sei Dank, die jetzt mit dem Thema in Berührung gekommen sind schon. Aber es ist nicht so. Also ich habe mich so gefürcht vor meiner ersten Chemotherapie, aber ich muss sagen, ich habe es halbwegs gut vertragen. Es ist natürlich, je länger dass die Chemo dauert, desto anstrengender wird es auch, weil der Körper eben auch geschwächter ist. Aber es gibt extrem viele Medikamente, die diese Nebenwirkungen bekämpfen, wie Übelkeit oder so. Und die muss man halt nehmen. Also es ist okay, ich war wandern, ich war spazieren. Es ist nicht jeder Tag gleich. Ja. ich war baden, aber man muss ja das Beste draus machen. Also wenn ich dann nur eine Stunde ausgehe am Tag statt sechs, dann gehe ich halt auch nicht aus und die genieße ich dann doppelt. Ja, aber es ist nicht so, dass du nur herumliegst. Und
wie lange dauert so eine Chemo? Also von der Zeit her?
Das ist ganz unterschiedlich. Also Brustkrebs ist ja auch nicht Brustkrebs. Da gibt es verschiedene Arten von Brustkrebs und dementsprechend ist die Therapie anders. Meine hat jetzt 4,5 oder 5 Monate dauert ungefähr, fast 5 Monate. Aber das ist von Patient zu Patient unterschiedlich, je nach.
Und da kriegt man einmal in der Woche eine Infusion, oder?
Das ist auch unterschiedlich. Also wöchentliche Gaben gibt es, 2-wöchentliche oder 3-wöchentliche. Es kommt auf das Alter des Patienten auch drauf an, wie viel verträgt er, wie viel kann man zumuten dem Körper. Genau.
Und du beobachtest ja dann irgendwie auch deinen Körper, gerade bei den Haaren ist es wahrscheinlich am offensichtlichsten, wie er sich durch die Chemotherapie verändert. Hast du jetzt auch eine Perücke auf?
Genau, ich habe jetzt eine Perücke auf, also ich gehe auch ohne Perücke raus. Heute ist es ein bisschen frisch, haben wir gedacht, heute ist wieder mal ein guter Zeitpunkt, um eine aufzusetzen, nachdem ich es jetzt länger nicht aufgehabt habe, weil es so heiß war. Ja.
Aber ist das dann irgendwas, was jetzt ein bisschen normal wird nach einer Zeit, wo du denkst, hey cool, jetzt okay, dann setzt du eine andere Perücke auf?
Ich habe das generell immer schon gern wegen, dass ich meine Haare verändert. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich habe es ganz kurz angeschaut gehabt auf der Seite, Undercut, Sidecut, ganz lang, Extensions, alles Mögliche schon. Und von dem her stört mich das jetzt nicht oder ich finde es auch gut, dass ich es verändern kann so schnell. Natürlich hätte ich gern meine langen braunen Haare wieder, die ich gehabt habe vorher, aber die wachsen irgendwann bestimmt wieder.
Du hast so schöne lange braune Haare gehabt. Für Frauen ist ja, glaube ich, das, oder für viele Frauen ist das ja eines der schlimmsten Themen, wenn man weiß, man muss jetzt die Haare wegtun. Wie war das bei dir? Hast du gesagt, ich warte, bis das soll ausfallen oder ich bin radikal und schere es ab? Wie war das bei dir?
Ja, also es war eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich lasse natürlich, solange es geht, weil warum soll ich es vorher wegtun? Es hat dann eben begonnen, das Ausfallen, also es war dann so, wenn du die Haare hinter die Ohren streichst, dass dann einfach auch schon immer Strähnen in die Hände gehabt hast und das war dann belastend. Also du hast das ja sowieso 24/7 im Kopf, ich habe Krebs, verdammt nochmal, und dann hast du nur dazu dauernd diese Strähnen in die Hände, da ja, wirst dann wieder erinnert. Und ja, es war dann so, dass ich gesagt habe, bevor wir jetzt noch mehr ausfallen, rasiere es ab. Also das hat für mich auch was mit Selbstbestimmung zum Tor gehabt. Ich mache das von mir aus, bevor der Krebs mir die ganzen Haare nimmt, rasiere es selbst ab und ist in dem Sinn meine Entscheidung, mehr oder weniger halt, aber genau. Ich habe das dann mit meiner Schwester gemeinsam gemacht und war eigentlich ganz witzig. Wir haben da ein paar Frisuren ausprobiert. Und ja, es ist nichts Schönes entstanden, sagen wir es so. Gut, dass wir keine Friseurinnen waren.
Wie ist denn das so im Umgang mit den anderen, wie du sagst, bei deiner Schwester? Ist das schwierig, weil du ja auch immer das Thema natürlich an erster Stelle steht? Oder versucht man das dann bewusst auszublenden und sagen, so, jetzt geht es mal darum, dass wir wirklich einen Spaß haben und das Thema einfach beiseite lassen? Funktioniert das?
Das funktioniert sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe eine super Schwester, die ist für mich alles. Und ich weiß, dass sie ist immer da für mich. Also wenn ich was brauche und sie merkt es auch, wenn ich reden will, dann reden wir. Aber wenn wir sie jetzt so treffen und essen gehen, ist das Thema, wenn ich reden will drüber, reden wir drüber und sonst ganz normal. Also wie du dich halt mit deiner Freundin oder einer Schwester oder einem Bruder unterhältst, du hast Spaß, du quatscht und gibt ganz viele andere Themen und das tut auch recht gut, wenn man eben da nicht immer, wenn sie nicht alles um das Thema dreht.
Wie ist denn das generell mit Freunden und Familie am Anfang gewesen? Wie du die Diagnose erfahren hast, dass du das Gefühl gehabt, du musst das gleich teilen mit allen deinen wichtigsten Menschen, Familie und Freunde? Oder sagt man da so, eigentlich will sie einer gar nicht erzählen? Wie waren da auch die Reaktionen? Wie war das vom Umfeld am Anfang?
Ach ja, ich habe mir da sehr, sehr schwer da, dass ich das meiner Familie sage. Nicht, weil ich gemeint habe, dass sie es nicht hören wollen oder so, sondern einfach, weil ich einer nicht wehtun wollte. Also ich wollte denen das nicht antun, in gewisser Weise, dass sie sich Sorgen machen. Und ja, also ich habe es meiner Schwester an dem Tag gesagt, wo ich es erfahren habe noch, meiner Schwester und ihrem Mann. Und ja, mein Papa dann auch, also ich muss dazu sagen, der hat auch seine Freundin verloren am Brustkrebs. Das war natürlich dann nur dazu ein bisschen schwierig, aber ja, mein Papa ist einfach der Beste. Und der hat da ganz gut reagiert und hat gleich gesagt, es ist okay, er spürt, dass das gut wird und er weiß, dass alles gut wird. Und Genau, von irgendwo muss ich ja mal Positivität haben. Mhm. Und es waren eigentlich auch meine Mama, ganze Familie. Also es ist ja keiner da, der sagt, mei, du Arme, du, ne, und das selbst leidend ist, ja. Sondern einfach, die sind alle da für mich und stehen hinter mir, aber es ist keiner, der...
Der dich so bemitleidet.
Genau, mich bemitleidet oder herumsudert, gar so, oh, meine Tochter hat Krebs oder so, gar nicht, überhaupt nicht. Und da bin ich sehr froh drüber. Genau.
Wie wichtig, glaubst du, ist das auch für einen Heilungsprozess, dass du so positiv bist? Glaubst du, dass das ganz wesentlich
ist? Ganz wichtig ist, ganz wichtig. Also ich habe es gemerkt, das erste Monat war sehr schwierig. Natürlich, dass man das jetzt alles einmal realisiert, diese ganzen Untersuchungen, dass man mal aus dieser Ungewissheit rauskommt und weiß, was Sache ist, wie geht es weiter, nämlich auch. Und da spielt Akzeptanz ganz, ganz eine große Rolle. Und sobald du mal akzeptiert hast, dass es jetzt so ist, dann leidest du einfach auch weniger, weil ja, es bringt mir nichts, dass ich herumsudere und sage, warum habe ich jetzt das gekriegt oder warum trifft es mich? Es ist einfach so, ja. Und da brauche ich keine Energie verschwenden in was, was eine Tatsache ist, ja. Sondern da verwende ich das lieber in was Positives und schaue, dass ich das Beste draus mache, ja. Genau.
Also das hast du auch geschafft. Das ist diese Frage des Warums, die ja so oft in so schlimmen Phasen kommt, die hast du nicht so extrem gehabt.
Ich habe mich natürlich gefragt, warum. Aber ich habe die Frage schnell verworfen, weil ich keine Antwort drauf habe. Mhm. Also ich habe keine genetische Vorbelastung, das ist überprüft worden. Und alles andere kann ich da auch nicht beantworten, weil ich kann spekulieren und spekulieren.
Weiß einmal, eine Spritze zu viel oder ernährt man sich scheiße? Oder
ja, das, ich weiß es nicht. Ja. Es kann alles sein. Also drum. Oder es ist einfach Pech. Oder das Leben will mir was lernen. Ich weiß es nicht.
Mhm. Das ist eben das, was machst du mit der ganzen Geschichte? Und bist du da dann irgendwie gläubig geworden? Bist du in die Kirche gelaufen? Betet man da? Wie ist denn da?
Oder gibt man auch wem die Schuld? Sagt man, Herrgott, wieso tust man du das an?
Schuld gebe ich jetzt keinen in dem Sinne. Gläubig, ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt in die Kirche geht und da voll gläubig ist. Ich glaube aber, dass alles im Leben einen Sinn hat. Und auch wenn man es vielleicht jetzt nicht sieht, aber irgendwann wird sie das ergeben, warum das mir passiert ist oder warum das so passiert ist. Und ja.
Ich glaube, eine Mission ist ja auch, dass du so vielen Leuten, durch das, dass du so offen drüber redest und eben auch auf Instagram das kommunizierst, dass du denen ja auch hilfst, leichter mit dem Thema umzugehen, oder?
Ja, das ist mir sehr wichtig, weil ich einfach am Anfang auch die Nähe gesucht habe zu Menschen, die betroffen sind, weil es einfach was anderes ist, wenn man mit Freunde, Familie spricht, mit Ärzte, Pflegepersonal, die natürlich Pflegepersonal und so die Ärzte sich gut auskennen, aber sie sind nicht in der Situation drinnen. Ja? Mhm. Und wenn du mit Angehörigen sprichst, also Menschen, die auch betroffen sind, dann kriegst du Tipps, dann kriegst du einen anderen Bezug auch dazu und Informationen und Verständnis, das du sonst nicht erhältst. Und das hat mir halt damals auch sehr geholfen. Und ich versuche das halt jetzt, wo ich schon ein bisschen weiter bin, auch weiterzugeben. Und ich kriege auch oft Nachrichten und hilft dann weiter und das freut mich auch. Also ich bin eine Krankenschwester, ich studiere jetzt soziale Arbeit, das ist was ich gern mache, dass ich Menschen helfe und das macht mich dann auch glücklich.
Gibt es da generell so Anlaufstellen, wo du sagst, an die hättest du jetzt wenden können, die Ärzte haben da geholfen? Wie ist denn die erste Zeit? Du hast deinen Partner mitgehabt beim Termin, wo man weggeht, aber wie ist denn das, wenn man da jetzt alleine hingeht? Wird man da unterstützt in die ersten Wochen danach, gerade psychisch, psychologisch auch? Gibt es da Anlaufstellen, gibt es da Experten, die das schon gehabt haben, an die man sich einfach wenden kann? Oder hast du das alles selber suchen müssen auch?
Es ist so, dass im Brustkompetenzzentrum, da gibt es spezielle Krankenschwestern, diese Breast Care Nurses, die sind genau auf das Thema spezialisiert, die sind da für die Patienten und Patientinnen. Es wird da auch verwiesen auf die Psychoonkologie, also ich habe auch eine Psychoonkologin besucht, ein paar Mal zu Beginn, wie es mir noch nicht so gut gegangen ist. Du hast da eigentlich ein recht ein gutes Netz, also ist bei mir alles über das Brustkompetenzzentrum,
gelaufen.
Also die haben mir das alles gezeigt, wo ich hingehen kann, wo ich mir Hilfe holen kann. Ich kann jederzeit anrufen. Und
jederzeit auch um 10 Uhr am Abend? Oder?
Okay, jederzeit war jetzt ein bisschen blöd gesagt. Nein, ja, das nicht. Aber
ich denke mir, das Schlimme werden ja wahrscheinlich die Momente sein, wo ich niemanden anrufen kann, wo es um 10 Uhr am Abend ist und ich liege im Bett und mein Hirn rattert, oder?
Genau, ja. Das ist natürlich, ja, da musst du natürlich dann auf Familie oder Freunde zurückgreifen. Ich weiß nicht, es gibt, vielleicht gibt es Hotlines, wo man anrufen kann, die auf das spezialisiert sind. Oder generell Hotlines gibt es ja, wo man rund um die Uhr anrufen kann. wenn man Hilfe braucht.
Rad auf Draht.
Zum Beispiel, genau. Ja.
Aber lest man da quasi das Internet aus und weiß dann irgendwann einmal alle Prozentzahlen, wie oft es gut geht und...
Also das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ich bin ein Mensch, ich will alles wissen, weil das mir dann Sicherheit vermittelt und Sicherheit gibt mir ein gutes Gefühl und dann fühle ich mich einfach besser. Also ich habe das halbe Internet, würde ich jetzt mal sagen, ausgelesen und es gibt auch von der Krebshilfe ganz gute Broschüren, die kann man sich gratis heimschicken lassen bezüglich jedem Thema, so Angehörige oder das Thema Sexualität auch oder das Thema, ja, generell Brustkrebs, was ist das, welche Therapien gibt es, also da gibt es Unmengen an Informationen, die man sich gratis zu sich nach Hause schicken lassen kann und da habe ich so auch circa jedes Heft gelesen und ja, es ist halt einfach, je mehr ich weiß, desto sicherer fühle ich mich, das bin ich. Es gibt aber auch andere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ich will gar nicht wissen, was da passieren könnte, weil das möchte ich mir gar nicht vorstellen und bei mir ist es halt so, dass man denkt, okay, wenn das passieren würde, wovon ich nicht ausgehe, dann weiß ich zumindest vorher schon Bescheid und fall dann nicht wieder in so ein Loch, wie es am Anfang war.
Du hast ja die Chemotherapie, kann man sagen, erfolgreich jetzt absolviert. Also hat bei dir Anklang gefunden, oder?
Ja, also ich habe gestern eben meinen Termin gehabt und da habe ich erfahren, dass der Tumor um einiges kleiner geworden ist.
Okay.
Genau. Also es hat angesprochen.
Gott sei Dank.
Gibt es da dann auch nicht die Option einer Operation oder dass den Rest nur rausoperiert wird? Oder wie?
Es muss auf jeden Fall operiert werden. Also es ist auch so, wenn angenommen durch die Chemotherapie der Tumor komplett verschwindet, muss auch operiert werden. Also es wird dann entweder brusterhaltend operiert oder die ganze Brust wird entnommen, je nachdem, das kommt auf die Patientin drauf an, auf die anatomischen Gegebenheiten, auf den Tumor, auf die Größe und solche Sachen. Mhm. Genau. Also es muss auf jeden Fall operiert werden, eben auch, um sich zu vergewissern, dass das Gewebe, das dann da, wo der Tumor war, dieses Tumorbett krebszellenfrei ist. Mhm. Also das wird rausgeschnitten, histologisch untersucht, der Lymphknoten wird untersucht, der am nächsten zum OP-Gebiet ist, zum Tumorgebiet und eine OP ist eigentlich Standard. Also da gibt es ganz selten was, das nicht operiert wird.
Hast du dich da auch mit alternativen Heilungs-, Behandlungsmethoden auseinandergesetzt? Du als Krankenschwester bist natürlich sehr, sehr close an dem medizinischen Bereich, aber hast du da auch mal überlegt, dass du zum Beispiel einfach jetzt anders ernährst, irgendwelche, was auch immer, Rituale machst?
Oder zu Personen
Schamanen,
gehen?
Schamanen, Heilern, was auch immer?
Ja, also wie du sagst, ich vertraue auf die Schulmedizin auf jeden Fall. Es ist ein bisschen schwierig. Ich habe versucht, mit meinen Ärzten auch zu reden über Alternativen. Die sind natürlich auch sehr auf die Schulmedizin bezogen. Und ja, gesund ernährt habe ich mich immer eigentlich schon. Sport habe ich auch immer schon gemacht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Schamanen oder irgendeinen Heiler oder sonstige Sachen aufgesucht, sondern einfach mich weiter gesund ernährt und auf mich geschaut. Und habe aber eigentlich keine Alternativen sonst gemacht, nein. Mhm. Weil es ja schwierig ist. Es ist zum Beispiel mit Vitamin C, die Ärzte sagen, du musst aufpassen wegen Wechselwirkungen, dass die Chemo, da wissen sie nicht genau, wie reagiert das. Der Nächste sagt dann aber, hohe Vitamin C-Infusionen waren so super für den Körper, wenn du so viele Medikamente kriegst. Also man weiß nicht recht, auf was man dann horchen soll. Und ja, ich habe halt dann einfach auf meine Ärzte gehorcht. Und
also man muss sich quasi für eine Richtung entscheiden.
Ich weiß nicht, ob man sich für eine Richtung entscheiden muss, aber in dem Fall vielleicht schon. Es gibt natürlich Alternativen wie Akupunktur oder solche Sachen, wobei das halt vielleicht auch nur die Nebenwirkungen bekämpft. Ich habe mich nicht viel damit auseinandergesetzt, weil es mir gut gegangen ist.
Dass du jetzt sagst, du gehst zu so einem Schamanen, der dann sagt, ich gebe dir 5 Globulis am Tag und die helfen und lasse alles andere weg, das ist dir nie in den Sinn gekommen.
Auf keinen Fall, weil ich nicht glaube, dass Krebs ohne Medizin heilbar ist, außer es ist jetzt eine Spontanremission, warum auch immer solche Wunder passieren manchmal. Aber ich habe auch während meiner Ausbildung eine Patientin gesehen, die glaubt hat, sie kann es mit Globuli oder solche Sachen heilen und das ist leider nicht gut ausgegangen dann. Also da bin ich sehr für die Schulmedizin und sehr dankbar, dass wir die haben.
Mhm. Und hast du da bei deinen Recherchen im Internet, ich meine, da wird ja auch ein großer Teil in diese alternative Richtung gegangen sein, hast du das dann einfach mehr oder weniger ignoriert oder hast du das schon überlegt, ein bisschen in die Richtung zu gehen? Oder?
Ich habe in die Richtung eigentlich gar nicht so stark recherchiert. Mhm. Ich habe eher nach Fakten gesucht und nach Vorgehensweisen und ja, Zahlen. Das hat mich halt eher interessiert. Genau.
Zahlen hören wir auch im Hintergrund. Jetzt kommt der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der bringt frisches, alkoholfreies Gösserbier. Cheers.
Cheers.
Cheers, stoßen wir mal an. Gösser Naturgold, alkoholfrei. Hm. Passt gut eigentlich. Mhm. Schmeckt wie normales Bier, ist echt lecker.
Erfrischend.
Kühl. Super.
Und wenn der Bierwagen kommt, dann reden wir immer so ein bisschen über Jugendsünden, Rauschgeschichten, lustigere Zeiten deines Lebens.
Oder auch lustige Zeiten während der Chemotherapie oder während den letzten Monaten seit Jänner. Ist da mal irgendwas passiert, wo du sagst, das ist zum Lachen, da haben wir wirklich eine Garre gehabt? Oder es war peinlich für dich?
Das ist eine gute Frage. Also so, ich habe eigentlich jeden Tag was zum Lachen, aber es gibt jetzt nichts Spezielles, das mir einfällt. Jugendsünden auch, ja, gibt sicher einige. Aber ja, nein, ich war halt immer so ein Mensch, der sich recht schwer tut beim Heimgehen, beim Vorgehen. Also ich bin so ein richtiger, sagen wir mal, Sitzenbleiber.
Komisch, dass du genau gegenüber von Karl
ja, sitzt. Ich wollte gerade sagen, eine gewisse Ähnlichkeit ist erkennbar.
Ach so ist das, okay. Nein, ja, vielleicht kann ich ja den Podcast jetzt nutzen, dass ich mich entschuldige bei allen Menschen, die ich damit auf die Nerven gegangen bin. Und das ist so, glaube ich, circa jeder, der mich kennt. ja, es tut mir leid.
Also du hast schon gerne mal Party gemacht da.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon oft wieder hergegangen früher.
Freust du dich schon wieder auf den Moment, wo du das erste Mal ja, dir richtig gehen lassen kannst?
Ja, ich freue mich schon wieder auf Bier, das nicht alkoholfrei ist, obwohl mir das auch sehr gut schmeckt, muss ich sagen. Genau, nein, ich freue mich schon wieder, wenn ich mal wieder Party machen kann.
Aber Alkohol ist jetzt quasi während der Chemotherapie überhaupt kein Thema. Wir haben da vorhin auch ein Wasser mit Zitrone angeboten. Hast du gesagt, eben Vitamin C, Zitrone eher nicht. Das heißt, du trinkst jetzt nur Wasser im Moment oder wie ernährst du auch? Muss man auf gewisse Sachen aufpassen, was man essen darf?
Also von der Ernährung her habe ich eigentlich nichts verändert. Ich esse viel Gemüse und Salat, ich esse aber auch Fleisch, also ich bin jetzt nicht vegan oder Vegetarier. Ich würde sagen, ich ernähre mich ausgewogen, normal. Trinken tue ich generell meistens eigentlich Wasser, also ich trinke sehr viel Wasser am Tag, ab und zu einen Saft. Genau, ich habe früher sehr viel Red Bull getrunken, ich habe es geliebt, das habe ich aufgehört. Mhm. Ab und zu mehr Fanta, aber so... Alkohol habe ich jetzt eigentlich relativ verzichtet. Also ich habe am Anfang, wissen wir, nur ganz gut gegangen, ist ab und zu mal ein Bier trinken, aber wenn es einem dann nicht so gut geht, dann schmeckt es einem auch nicht so wirklich.
Der Körper gibt dir da schon auch Signale, was jetzt genau. Gut und was nicht gut ist für dich.
Yeah.
Wenn du vorher darüber gesprochen hast, du warst vorher schon in einer Beziehung, oder? Also bevor
du die Diagnose bekommen hast.
Wie du die Diagnose bekommen hast. Wie hat sich die Beziehung in dieser Zeit jetzt verändert? Ist das wahrscheinlich unglaublich viel tiefer geworden, kann ich mir vorstellen? Natürlich sehr anstrengend manchmal, aber auf der anderen Seite wächst man wahrscheinlich auch voll zusammen, oder?
Ich muss sagen, ich habe so ziemlich den allerbesten Freund, den man sich wünschen kann.
Schön.
Wir haben sie zum Zeitpunkt der Diagnose noch nicht lang kennt. Also das kommt nur dazu. Wir sind jetzt dieses Monat ein Jahr zusammen und die Diagnose okay. Ist trotzdem ein halbes Jahr jetzt schon aus. Und ja, er ist einfach, er unterstützt mich, er ist da für mich. Ich habe keine Worte, er ist einfach ein super Mensch. Und natürlich ist alles viel intensiver geworden und man lernt sich natürlich in der Zeit auch noch kennen. Also nach einem halben Jahr kennt man sich noch gar nicht so gut, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, nein, also ich glaube, wenn man nach so einer kurzen Zeit dann das durchmacht auch noch, dann schweißt es extrem zusammen und ja, ich bin einfach heilfroh, dass ich diesen tollen Menschen in meinem Leben habe.
Super. Und wie schaut so jetzt dein Alltag aus, wenn man die Diagnose Krebs bekommt, sagt man dann, hört man sofort auf zum Arbeiten und steigt dann erst danach wieder ins Berufsleben ein. Wie war das bei dir? Bist du jetzt hauptberuflich Krebspatientin oder wie kann man sich denn das vorstellen?
Es ist so, dass ich bin ja Krankenschwester, aber ich arbeite 8 Stunden in der Woche. Ich tue hauptberuflich studieren, also ich studiere soziale Arbeit. Aufgrund von Corona habe ich eben mich krank gemeldet, bin nicht mehr ins Krankenhaus rein, weil ich eben auch Angst gehabt habe, dass ich mich anstecke und dann die Chemo sich verschiebt oder ich womöglich eine extreme Corona-Erkrankung dadurch habe, weil das Immunsystem so geschwächt ist. Aber ich habe weiter studiert, das war mein Glück, da war Corona gut, also ich habe das alles online machen können. Habe das 4. Semester abgeschlossen während der Chemotherapie auch, wo ich sehr froh drüber bin, weil es mich einfach auch trotzdem gefordert hat, geistig, dass ich nicht einfach nur herumliege, blöd jetzt, um das so zu sagen. Und es hat mir eine gewisse Stabilität und Normalität erhalten, einfach dieser Austausch mit meinen Studienkollegen und auch die Aufgaben, die zu machen waren, die Prüfungen zum Lernen. Es war nicht einfach, weil einfach durch die Chemo und Medikamente bist du oft müde. Das Gehirn funktioniert nicht so, wie es sollte. Aber ich habe es durchgezogen, bin ich stolz drauf und auch froh eben, dass ich da diese Normalität für mich erhalten habe können. Das hat mir viel geholfen.
Und dann geht es aber schon wieder zurück ins Arbeitsleben, wenn es da besser geht. Das ist schon der Plan.
Auf auch. Jeden Fall. Also ich werde dann Reha machen, auf die freue ich mich auch schon. Und das war der Plan. Und dann hoffentlich bald wieder arbeiten. Mir macht meine Arbeit Spaß, ich freue mich drauf.
Kriegt man da eigentlich irgendeinen Zuschuss, damit man das finanziell überlebt oder durchstehen kann?
Da hat auch die Krebshilfe so Informationen. Da kann man sich informieren eben über verschiedene Zuschüsse, wenn man in einer Lage ist, wo man es sich vielleicht nicht leisten kann. Es ist nämlich auch wirklich oft nicht billig, viel Medikamente und viel Sachen, die zum Zahlen sind.
Aber die musst du selber zahlen oder zumindest die selbst behalten und so,
genau,
oder?
Ja, voll. Also es gibt ja Möglichkeiten, dass dann auch das bei der Steuer absetzt und so Geschichten. Ich bin da jetzt kein Profi dafür, aber es gibt Möglichkeiten, dass man sich da Unterstützung hilft und da würde ich mich an die Krebshilfe wenden, weil die haben da gute Auskunft.
Mhm. Mhm. Steigt da dann auch irgendwie das Bewusstsein für so Organisationen wie die Krebshilfe? Weil die haben ja jetzt von uns 30-Jährigen, die haben wir wahrscheinlich nicht so am Schirm. Wir machen öfter Spendenaktionen für Kindertrauma und so Geschichten. Aber dass man eigentlich die Krebshilfe unterstützen könnte, die haben wir nicht wirklich am Schirm. Ist das bei dir jetzt mehr geworden? Sagst du, hey Leute, die Organisation erhält sich von Spenden, helft mit, dass das besser wird? Ist da ein Bewusstsein entstanden?
Auf jeden Fall. Also das sind, wie du sagst, Sachen, über die denkt man einfach als junger Mensch, sage ich jetzt mal, nicht wirklich nach. Also das ist ja das Gleiche wie solche Einrichtungen für ältere Menschen, die einfach jetzt Pensionisten oder so unterstützen. Ja. Über das denkt man als junger Mensch nicht nach. Und wenn man dann plötzlich selbst in der Situation ist, wie du sagst, ist das einfach, rückt das ins Bewusstsein und dann denkst du so, wow. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir gedacht habe, Gott sei Dank bin ich in Österreich geboren. Gott sei Dank sind wir in einem Land, wo es so viele Unterstützungen gibt, wo es ein Gesundheitssystem gibt und wir die Möglichkeit haben, behandelt zu werden.
Ja, aber egal, wie es da geht, du kannst jederzeit ins Krankenhaus gehen, genau, und sagen, hey, mir geht's nicht gut, ja, ich brauche bitte Unterstützung.
Und nicht, ich muss vorher da tausende Euro oder Dollar oder was auch immer hinplatteln, dass ich mal angeschaut werde, ja.
Du hast vorher über das Warum gesprochen. Kannst du schon irgendwas sagen, was du glaubst, was das Warum sein könnte für dich? Was hast du vom Krebs gelernt jetzt schon? Oder ist das noch zu früh?
Ein bisschen was kann ich, glaube ich, schon sagen. Also es ist so, dass ich vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren war ich im Zuge von meinem Studium in Afrika, in Kenia, für 6 Wochen haben wir ein Praktikum gemacht. Da haben wir mit einer tollen Organisation, die heißt Daracha, die HIV-positiven Menschen dort unterstützt. Und ich war eben dort in einem Dorf und habe dort gelebt. Und ich bin dann heim und ich habe das Leben da so zu schätzen gewusst wieder. Also das war Wahnsinn, rein von der Hygiene, von dem Standard, was wir in Österreich haben, dass ich mir gedacht habe, wow, danke, dass ich da sein darf in Österreich. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich weiß das Leben extrem zu schätzen. Ja. Ich habe es immer zu schätzen gewusst. Mhm. Und da, wie ich heimgekommen bin, extrem und jetzt nur mal mehr. Also das ist einfach, wenn du in gewissen Situationen, die so ganz alltäglich sind und auf einmal denkst du, wow, bist du dankbar für was wo dann nicht klar war, dass das einfach was Besonderes ist, ja. Ich weiß nicht, das ist das, was ich bisher gelernt habe. Und für das bin ich dankbar, weil man einfach alles irgendwie ein bisschen anders sieht.
Mhm. Und wie du die Diagnose gekriegt hast davor, hast du da hast du einen Stress gehabt oder ist da irgendwie nicht gut gegangen? Oder ist es.
Ja, also ich glaube schon, dass ich persönlich glaube, dass Stress sehr viel mit Krankheiten zu tun hat. Ich war sehr gestresst. Ich habe viel Stress gehabt in meinem Leben. Ich habe auch schon viel erlebt. Und es kann leicht sein, dass das zusammenhängt. Und so wie du sagst, das ist auch was ich lernen muss. Ich bin perfektionistisch veranlagt. Und es muss nicht alles perfekt sein, um gut zu sein. Aber das ist halt auch was ich lernen muss und das weiß ich. Und ja, Stress ist.
Also du identifizierst dich schon irgendwie als mögliche, als möglichen Ausgangspunkt, diesen Stress.
Ja, also Stress ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich sehr fernhalte oder versuche, mich fernzuhalten, weil ich glaube, dass das stark zusammenhängt mit Krankheiten.
Was mich interessiert hat, noch medizinisch gesehen, der Zusammenhang, weil du vorhin die Lymphknoten auch immer wieder angesprochen hast. Mhm. Das Lymphsystem reinigt ja auch sehr viel über Sauerstoff, über Atmung, weil also das Blutsystem ja über Wasser und über die Zufuhr von Wasser und das Lymphsystem eigentlich sehr viel über Sauerstoff. Ob da die Atemtechniken, die wir beim Eisbaden oft verwenden, auch vielleicht ein bisschen unterstützend wirken könnten für das Lymphsystem. Also das würde ich da wahrscheinlich mitgeben, Wim Hof mit der Atmung sich einmal anzuschauen, weil das Lymphsystem reinigt. Als Alternative unter Anführungszeichen, aber in Wirklichkeit einfach gar keine Alternativmedizin, sondern einfach nur den eigenen bewussten Körper, was man mit Atmung eigentlich alles machen kann.
Okay, danke, spannend.
Du hast vorhin auch noch so angesprochen, dein Hirn ist matsch nach so einer, nach so einer Chemotherapie. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast da gesagt, du tust es schon schwer, manchmal über die Stufen hinaufzugehen, bist schnell aus der Puste, dir ist immer heiß. Wie hat sich denn der Gefühlszustand und dein Körperzustand über die letzten Monate verändert? Also wie sagst du, kannst du dich noch erinnern überhaupt an das, wie du vorher benannt warst und wie es da jetzt geht? Was sind da die schlimmsten Symptome auch? Wie es dann geht nach so einer Chemotherapie oder währenddessen?
Naja, das Hirn ist matsch im Sinne von, ich bin sehr vergesslich geworden. Also es wird dann auch wieder besser. Also es sind gerade die ersten paar Tage nach der Chemotherapie, wo es einfach, du gehst in die Küche und weißt nicht mehr, was du machen wolltest. Ich meine, das kennt man so auch, aber es ist halt Standard. Man ist verwirrt, ich weiß nicht, wie oft ich in letzter Zeit gegen einen Tierstock gerannt bin. Also das ist, vielleicht hängt das auch ein bisschen zusammen, dass das Hirn nicht mehr so funktioniert. Nein, es ist einfach, man wird vergesslich und ja, es ist alles anstrengend und man kann sich gar nicht konzentrieren oder schwierig ist, dass man sich konzentriert. Ich war vorher sehr sportlich und ich bin davon überzeugt, dass das wieder kommt, aber es braucht halt einfach alles Zeit und Geduld muss gelernt werden, von mir zumindest. Also ich will mir alles sofort und auf der Stelle am besten und ich tue auch was dafür, aber es geht halt nicht immer alles von heute auf morgen und ja, es ist halt eine Herausforderung. Man fühlt sich einfach alt, wenn man das jetzt so sagen kann. Man fühlt sich, ich meine, wenn ich da jetzt 20 Stufen aufgehe, die war ja aufgesprint vor einem halben Jahr noch und jetzt muss ich mich mal hersetzen. Dann brauche ich meinen Fächer, weil man heiß ist und dann brauche ich 5 Minuten, bis ich wieder ordentlich schnaufen kann und mich mit euch unterhalten kann, wie wir vorher gesehen haben.
Ja.
Du redest da sehr viel von Gespür, also wie sich was für dich angespürt. Wie spürt sich die Chemotherapie konkret an, wenn du dieses Zeug, weiß nicht, kriegst du das injiziert oder schluckt man das, dieses Medikament, kriegst du injiziert? Fühlt sich das richtig an oder?
Man merkt es gar nicht. Also während ich die Medikamente kriege, bin ich müde, weil ich kriege davor Antihistamin oder Cortison. Also du kriegst Begleitmedikamente, die kriegst du präventiv, damit du einfach auch von den Nebenwirkungen mehr verschont bleibst. Du bist halt einfach müde und erledigt. Das ist Dauerzustand. Ja, Dauer für ein paar Tage halt einfach. Und du gehst dann heim nach der Chemotherapie. Also man kann es ambulant machen, aber auch stationär, wenn man das gerne möchte. Steht einem zu. Und du gehst dann nach Hause, schlafst einmal den ganzen Tag, weil du müde bist von den Medikamenten. Nächster Tag geht dann so. Und dann fängt es halt an, dass du die Nebenwirkungen, das ist dann meistens ein bisschen verzögert, beziehungsweise hast dann auch das Cortison, was ich jetzt begleitend genommen habe. Das ist irgendwie, bist du müde, aber du bist so restless, du bist halt einfach komplett aufgedreht und munter und Ding, bist aber hundsmüde eigentlich und möchtest schlafen, aber nicht möglich. Also das ist halt einfach, du wachst oft auf in der Nacht. Ja, durchschlafen wäre ein Traum, aber kommt bestimmt auch wieder.
Das heißt, du lernst deinen Körper wirklich auch ein bisschen von einer anderen Seite kennen. Ja. Du sagst, hey, warte mal, solche Gefühle, solche Zustände, das habe ich vorher noch nie gekannt. Und, und sieht man dann den Krebs auch so als Fremdkörper, also so im Körper drinnen, dass man sagt, ich will, dass das Ding weg ist, schneid das raus. Weißt du, was ich meine? Ja, so wie wenn du einen Skifahren einziehst, dass du sagst, Ich weiß,
was du meinst. Es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten. Also, dass du vorher Chemotherapie machst und dann die Operation oder du machst zuerst die Operation und dann die Chemotherapie. Das liegt jetzt im Ermessen der Ärzte, die entscheiden das, auch je nachdem, was für Tumor das ist und so weiter und so fort. Aber ich habe mir dann schon oft gedacht, so, war es besser gewesen oder fühle ich mich besser, wenn ich vorher weggeschnitten hätte. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß, dass er da ist, aber ich kann jetzt nicht sagen, er stört mich nicht, aber ich fühle jetzt nicht als Fremdkörper. Ja? Mhm. Also ich spüre ihn ja eigentlich gar nicht. Ich habe ja nie Schmerzen gehabt, vorher auch nicht. Und mittlerweile ist er nicht mehr tastbar, Gott sei Dank. Oder fast nicht mehr, weil er eben so viel kleiner geworden ist. Trotzdem bin ich froh, wenn ich in einem Monat operiert werde und weiß, jetzt ist er weggeschnitten. Ja? Mhm. Also.
Und was würdest du jetzt Menschen raten, auch jungen Menschen oder ganz egal was für Ötter eigentlich, die jetzt sich nicht gut fühlen oder so irgendwie eine Diagnose vielleicht schon bekommen haben jetzt gerade am Anfang? Was sind so deine jetzt als Patientin, die nur mittendrin ist, was würdest du sagen, was ist in der ersten Phase, das erste Monat ganz wichtig? Um was geht es? Was sind die wichtigsten Punkte?
Die wichtigsten Punkte?
Auch psychisch gesehen vielleicht.
Ja, dass man sich Hilfe holt, dass man drüber spricht, das ist für mich das Richtige. Ja, es ist ja eben, wie gesagt, nicht jeder Mensch gleich. Es gibt da Menschen, die wollen gar nicht, dass irgendwer davon weiß und die tragen Perücken und geben sich nicht zu erkennen als Krebspatient, sage ich jetzt einmal, weil sie sich entweder schämen oder weil sie halt einfach nicht wollen, dass das wer weiß. Ja. Für mich war es das Richtige, dass ich mit meiner Familie sprich, dass ich weiß, ich habe Unterstützung, dass ich weiß, woran oder wohin kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe brauche. Und einfach geduldig sein. Geduldig sein mit sich selber. Und Akzeptanz. Akzeptanz, das dauert. Das ist was man einfach, ja, da muss man sich selber Zeit geben und positiv bleiben. Mhm.
Hast du weil du gesagt hast, Stress könnte eine mögliche Ursache sein, hast du irgendwas getan, um diesen Stress in deinem Leben auch bewusst zu reduzieren? Oder?
Ja, das habe ich aber schon vor ein paar Jahren.
Ja.
Und trotzdem ist es jetzt gekommen. Mhm. Also ich glaube auch, dass wenn du auf Hochtouren läufst sozusagen und in diesem Stressmuster drinnen bist, passiert da nichts. Wenn du das dann aber vielleicht Wecker gibst und der Körper oder der Geist oder was auch immer kommt wieder zur Ruhe, dann fällt das alles ab und dann kommt das außer, was das du gemacht hast damit.
Man oft, oder wenn man auf Urlaub fährt, oder was auch immer.
Ja. Wird man krank, das kennt man oft, wenn man viel Stress gehabt hat und dann nimmt man sich zwei Wochen Urlaub, dann ist man einer davon krank.
Genau.
Das kennen wahrscheinlich viele.
Das bei mir auch so war. Und jetzt ist es soweit. Mhm. Jetzt ist mir eben mit meinem Partner überhaupt in meinem Leben sehr gut gegangen. Oder es geht mir gut, ja. Mhm. Und dann ist das rausgekommen und das beseitigen wir jetzt und dann geht's gut weiter.
Jawohl.
Super. Carina, du hältst deine Community auf Instagram auch immer wieder auf Trab und informierst. Magst du das sagen? Da sollen da die Leute folgen, damit sie das noch...
Ja, sehr gerne.
Carina Traxler.
Genau.
Also finden sie dich? Also du hast ja Carina TRXLR.
Genau,
also Traxler
ohne A. Carina_TRXLR.
Genau. Da sieht man viele Fotos von dir mit Perücke, ohne Perücke, mit Cancer Diary quasi, wo du die Leute up to date hältst. Und da erfahren wir dann hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten, dass der Krebs weg ist und dass du wieder gesund bist.
Das wäre schön, genau. Darauf arbeite ich hin.
Und dann trinken wir das erste Bier in der Sandburg gemeinsam.
Das hört sich gut an. Da bin ich dabei.
Super, Carina, vielen Dank. Zum Abschluss von Frühstück mit Bier haben wir noch immer unseren Bier-Rap, wo wir da ganz kurze Fragen stellen und du sagst ganz kurze Antworten.
Bier-Word-Rap.
Da möchte ich unbedingt noch hin.
Hawaii. Einfach, weil es schön ist dort.
Und es gibt auch Bier dort.
Ah, optimal.
Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Sehr gut.
Liebe ist für mich?
Verbundenheit und Vertrauen.
Das habe ich in den letzten 6 Monaten am öftesten gemacht.
Wow, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich.
Geschlafen.
Das kommt, ich habe vorher auch schon gern geschlafen. Mhm. Aber ja, geschlafen ist eine gute Antwort.
Hast du auch viel gefernseht oder genetflixt?
Ja, Playstation gespielt. Das passt ganz
cool,
gut.
Okay. Ja. Cool, okay. Was war so deine Lieblingsserie jetzt? Oder?
Serie. Mhm. Ich habe so viel geschaut. Gibt es eigentlich keine, die ich am liebsten mag. Also,
Lieblings-Playstation-Spiel jetzt?
Was spielst du? Last of Us.
Ja, 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 da bist du bei uns richtig. Ja,
sehr gut.
Genau. Angst habe ich vor?
Ungewissheit.
Mhm. Und in einem Jahr werde ich wo sein?
In Griechenland am Strand mit meinem Papa und meiner Schwester und meiner ganzen Familie, meinem Freund, weil mein Papa dort seinen 60. Geburtstag feiert.
Und ohne Krebs.
Und ohne Krebs, sehr ganz gut. Genau.
Carina Draxler, vielen Dank für dieses sehr ehrliche Frühstück mit Bier, hat uns voll gefreut.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder mal und erfahren von dir, dass es gut ausgeht.
So machen wir das. Danke euch.
Danke, Carina.
Frühstück mit Bier.